Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
In den nächsten 2 Stunden ist der Schönheitspapst in Deutschland, wie er auch genannt wird, mein Gast im Sonntag von Radio Allgäu-Hit, Professor Werner Mang. Er hat in seiner Bodenseeklinik in Lindau schon viele Stars und Sternchen in Sachen Schönheit beraten und behandelt. Ein interessantes Thema mit einem sehr interessanten Gast. Professor Werner Mang ist ein bekannter deutscher Schönheitschirurg und Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Er ist einer der prominentesten Vertreter seines Fachgebiets in Deutschland und hat durch seine Arbeit und mediale Präsenz große Bekanntheit erlangt. Gleichzeitig ist er auch Autor mehrerer Bücher und Fachartikel über Schönheitschirurgie. Und er hält regelmäßig Vorträge auf internationalen Kongressen und ist in Fachkreisen sehr anerkannt. Durch zahlreiche Fernsehauftritte und Interviews in den Medien und Experte zu Themen der ästhetischen Chirurgie wird er befragt und hat damit wesentlich zur Popularisierung der Schönheitschirurgie in Deutschland beigetragen. Professor Werner Mang ist bekannt für seinen konservativen Ansatz, der die Natürlichkeit der Ergebnisse betont. Er lehnt extreme Eingriffe ab und plädiert für Eingriffe, die das individuelle Aussehen harmonisch verbessern. Im Laufe seiner Karriere hat Werner Mang zahlreiche Auszeichnungen erhalten und gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der ästhetischen Chirurgie in Europa und sicher auch weltweit. Guten Morgen, Herr Professor Mang.
Ja, schönen guten Morgen.
Freue mich, wieder hier sein zu dürfen in Ihrem Büro hier in Lindau in der Bodenseeklinik. Und ich schaue mir, schon einige Male durfte ich hier sein, die Bilder an. Arnold Schwarzenegger, Siegfried und Roy, der erst kürzlich verstorbene Fritz Wepper. Ich sehe hier Wolfgang Viereck, vielleicht etwas plakativ gefragt. Sind das die Schönen der Welt?
Ja gut, es ist so, dass ich ja sehr vernetzt bin weltweit. Die Patienten sind ja nicht alles meine Patienten, sondern Freunde. Und dementsprechend muss ich mir schon da auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass an der Bodenseeklinik in Lindau, dass das so viele Prominente hier sind, dass es so bekannt geworden ist. Das ist auch mein Fleiß. Also ich bin ja nach wie vor mit meinen 75 Jahren, fühle ich mich topfit, wie ein 60-Jähriger, wahrscheinlich wie ein 50-Jähriger. Und arbeiten nach wie vor 10 Stunden.
Also ich habe kürzlich gehört, Sie hätten wohl in einem Interview gesagt, dass Sie sich vorstellen oder vorhaben, noch mit 80 zu arbeiten und zu operieren.
Ja gut, ich bin ja ein gläubiger Mensch und bete jeden Tag auch, dass ich gesund bleibe. Und wenn ich fit und gesund bleibe, dann mein Leben ist der OP, das hält mich jung. Und es hält mich auch geistig und körperlich fit. Das muss ich sagen. Ich bin kein Urlaubstyp. Und dementsprechend, ja, ich habe gerade 5 Jahre verlängert und hoffe, dass ich nach wie vor fit bleibe. Also wenn ich die Gene meiner Mutter geerbt habe, die ist ja mit 94 faltenlos beim Frühstück eingeschlafen, ohne jemals krank gewesen zu sein, dann schaffe ich, glaube ich, schon noch ein paar Jahre, dass ich top operiere. Die jungen Ärzte, die ich habe, die Assistenten sagen, ja, wie machen der das mit der Kondition? Der zittert nicht und operiert noch so gut, dass wir alle noch lernen können.
Also, weil Sie das gesagt haben, Herr Professor Mang, das faltenlose Gesicht Ihrer Mutter war aber jetzt ihr den Genen geschuldet und nicht Ihren Fähigkeiten.
Ja, natürlich. Also ich bin ja, meine Mutter war Naturmensch und ich bin ja auch einer, der sehr naturverbunden ist und bei mir ist auch bis jetzt noch nichts operiert worden. Viele Leute sagen, Mensch, du siehst so gut aus, siehst so glatt aus, hast du schon mal Hyaluron oder Botox bekommen? Nein, ich bin Natur und bin auch viel zu ängstlich für das Ganze.
Die Liebe zu einem Beruf, zu Ihrem Beruf, die Sie gerade hier genannt haben, ist so etwas, auch für andere Menschen, die mit Liebe ihren Beruf ausüben, kann man sowas auch als eine Art Medizin bezeichnen?
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist so, ich habe mal den Dalai Lama gefragt, was waren Ihr schönster Augenblick in Ihrem Leben? Da hat er gesagt, jetzt. Und das ist mein Lebensmotto. Man liebt jetzt. Man muss jetzt leben und nicht, was war und was kommt. Und dementsprechend bin ich ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch. Und nur wenn man zufrieden und glücklich ist mit seinem Beruf, mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, dann kann man auch positive Ausstrahlung machen zur Umwelt. Und das ist mein Lebensmotto, Carpe Diem. Fasse den Tag, schau, dass du jeden Tag zufrieden und glücklich bist. Und das versuche ich. Allein wenn ich in der Früh über die Seebrücke nach Lindau in OP fahre, ist für mich der Tag schon ein wunderbarer Tag.
Nicht umsonst haben Sie Ihre Bodenseeklinik hier an einem der schönsten Stellen in Süddeutschland errichtet, in Lindau. Wir sehen das immer wieder. Ist sicher nochmal begründet, dass Sie hier zu Hause sind. Sie haben das Bodenseegymnasium hier besucht, das Abitur gemacht. Wenn dem so die persönliche private Verbindung nicht wäre, hätten Sie die Klinik trotzdem hier am Bodensee errichtet?
Nein, ich glaube, das ist meine Heimat. Ich war ja 1988, hätte ich Chefarzt in Frankfurt werden können mit hoher Dotierung und habe dann aber hier mit nichts angefangen und habe dann von der Stadt ein altes Haus gekauft und habe dann eine kleine Klinik gebaut und es hat sich dann eben expandiert, sodass ich 2003 diese Riesenklinik gebaut habe. Natürlich deshalb, weil ich hier verwurzelt bin, weil ich den Bodensee liebe und weil ich ja die ganze Kraft draus schätze. Also das ist schon meine Heimat. Sonst wäre die Klinik sicherlich in München oder Hamburg oder Frankfurt entstanden.
Wir wollen uns in dieser Sendung über den Schönheitswahn mehr in der ersten Stunde und dann in der zweiten über die sogenannte Abnehmspritze unterhalten. Zurück möchte ich, Herr Professor Mang, ganz gerne kommen zu dem, was ich vor der Musik angekündigt habe. Die Frage, sind Sie jetzt mehr Schönheitschirurg oder Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie? Also gibt es da überhaupt eine Aufteilung?
Zunächst bin ich ja Facharzt für HNO und plastische Operationen. Und es ist so, dass die Bodenseeklinik, die Basis der Bodenseeklinik ist die plastisch-rekonstruktive Chirurgie. Das heißt, über die Hälfte sind medizinische Operationen. Und wir sind ja keine reine Botox-Klinik. Botox kann man an jeder Ecke bekommen. Die Leute kommen aus der ganzen Welt hierher, wenn sie schwere Verletzungen haben, wenn sie schwere Nasenoperationen haben, Brustkrebs, Nachoperationen haben, Bauchdecken. Das ist ja unser Fundament der Bodenseeklinik, die plastisch-rekonstruktive Chirurgie. Und das ist ja auch, was mich glücklich macht, dass man Läufen helfen kann. Natürlich gehört dann auch dazu Botox, Hyaluronsäure, kleine Facelifting, die ästhetische Medizin. Aber weit über der Hälfte, ich sage immer, ist vernünftige plastische Chirurgie. Und das ist unser Fundament.
Sind Sie da im Kassen- und im privaten Bereich tätig?
Ja, wir sind nur im privaten Bereich tätig. Wir sind eine staatlich konzessionierte Privatklinik und rechnen nur nach privaten Liquidationen ab.
Kommen wir oder bleiben wir jetzt gerade bei der Schönheitschirurgie und da wird gesprochen, dass Sie sagen und auch sich auch praktizieren, dass Sie vom sogenannten konservativen Ansatz sprechen. Was bedeutet das konkret?
Ja, ich sage immer, vernünftige Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein. Vernünftig ist, wenn ein Mädchen unter einer Riesenhöcker-Langnase leidet, fliehendes Kinn, findet keinen Partner. Oder ein Mädchen hat die Reithose von der Oma geerbt, geht nicht ins Schwimmbad, kann man absaugen. Oder viele Mädchen leiden unter unterschiedlichen oder Riesenbrüsten. Das ist eine sogenannte Basis- und vernünftige ästhetisch-plastische Chirurgie. Und Schönheitswahn, nein. Und da gibt es ja immer die schlimmsten Dinge, auch im Internet, jetzt gerade wieder diese Abnehmspritze, dieser Wahnsinn. Ich meine, die Abnehmspritze hat Nebenwirkungen. Da kann es zu Leberproblemen kommen, zu Übelkeit kommen, zu psychischen Veränderungen kommen. Und wenn man sie absetzt, dann geht da das Ganze wieder von vorne los. Es kostet viel Geld und ich sage lieber dann Training, Sport treiben, mediterrane Ernährung und entsprechend sein Gewicht halten.
Das erfordert,
das ist halt die Ausuferung der ästhetischen Medizin, auch bedingt durchs Internet.
Das erfordert natürlich Disziplin. Es ist einfacher, zu Ihnen zu kommen, wenn man das Geld hat und sagt, veränder hier an mir etwas. Sie sind jemand, der viele Bücher geschrieben und herausgebracht hat. Ich habe mir einige rausgesucht. Verlogene Schönheit vom falschen Glanz und eitlen Wahn. Ein Buch Abgründe der Schönheitschirurgie, etwas älter. Ist dich schön, Pest Taria, die neue Lebensart, schwieriges Wort, wollen wir gleich darauf angehen. Und ich habe ein anderes Buch gefunden, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von Melanie Hauptmanns, Fräulein Korwig, wie ich gelernt habe, meinen Körper zu lieben. Und damit wären wir bei der Psyche. Ist die Psyche und die Akzeptanz seines eigenen Aussehens vielleicht mal zunächst der richtige Schritt?
Das ist doch das Wichtigste, dass man zu sich selber finden muss und nicht immer nur jammert, sondern einfach das Positive im Leben sieht. Und ich sage immer wieder, der Gang zum Schönheitschirurgen kann oft vermieden werden durch Disziplin, gesunde Ernährung, Sport und auch letztendlich zum Selbstwertgefühl, das man dann hat. Und ich bin ja inzwischen schon mehr Psychologe wie Chirurg, weil ich muss ja auf die Menschen auch psychologisch einwirken. Ich muss ja auch mal Nein sagen. Ich schicke ja auch einige Leute weg, wenn ich sehe, dass ich nicht helfen kann. Oder wenn heute 15-jährige Mädchen kommen, die Lippen aufgespritzt wollen oder Brustimplantate, dann bin ich schon eine gewisse Pionier- und Guru-Funktion, dass ich sage, das hast du nicht notwendig, jetzt mach lieber Schule und Beruf und Ausbildung, und die hören auf mich. Das heißt, ich bin so bekannt, dass ich eine riesen Fangemeinde habe bei den Jugendlichen. Den Facharzt für plastische Chirurgie von der Ausbildung ist ganz wichtig, ein Tipp an alle Zuhörer. Man sollte nur zu einem Arzt geben, der entweder auf sein Praxisschild hat, plastische Chirurgie oder die Zusatzbezeichnung plastische Operation. Denn den Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie gibt es erst seit 92, sodass ich eine traditionelle 8-jährige Ausbildung hatte, HNO und plastische Operation. Also die beiden Titel sind geschützt. Der Titel Schönheitschirurg ist ja nicht geschützt, deswegen muss man schon zum Richtigen kommen, damit man entsprechend auch ordentlich aufgeklärt und dann gut operiert wird.
Also da ist dann richtig Fachwissen, studiertes Fachwissen da, was Voraussetzung dafür ist. Wenn Sie Nein sagen, was Sie oft schon gesagt haben, was für Sie auch ganz wichtig ist, den Mut zu haben, als Arzt in dem Moment zu jemandem zu sagen, ich erfülle dir deinen Wunsch nicht, wenn Sie zurückdenken. Was gibt es denn dann für Reaktionen? Enttäuschung ist das eine, aber nicht nur.
Ja gut, natürlich Enttäuschung, und oft gehen sie natürlich dann woanders hin und kommen dann oft dann wieder zurück, wenn die OP nicht so gut gelaufen ist. Also natürlich, man kann keine Ehen retten, oder ich mache auch keine unsinnigen Operationen, dass ich diese Megabrüste mache, 600 Gramm und mehr pro Seite. Oder es gibt dann Operationen, dass man zum Beispiel die siebte Rippe rausschneidet, um engere Teile haben wie Victoria Beckham. Also ich mache halt vernünftige Chirurgie, und ich habe immer im Kopf, in der ästhetischen Chirurgie, die Grace Kelly ist für mich eine der schönsten Frauen und der ebenmäßigsten Frauen. Abstände Nase, Kinn, Haaransatz und so weiter. Und beim Mann mehr so George Clooney. Ja, der hat also eine natürliche Ästhetik und Schönheit. Und das muss man als guter ästhetischer Chirurg im Kopf haben. Ja, man muss dreidimensional denken können. Das ist ein ganz schwieriger Beruf.
Man merkt schon, leider sind wir kein Fernsehen, an Ihrer, denn wenn man Ihren Gesichtsausdruck sieht und dann mit den Händen, wie Sie dann wirklich ganz tief in dieser Materie drin sind. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen Antwort gegeben auf die Frage, die ich jetzt denn Ihnen stellen möchte. Wann ist das Verlangen nach einer berechtigten Schönheit auf der einen Seite, und wann fängt der Wahn? Wann fängt die Verlogenheit von Schönheit an?
Also ich glaube, die Patienten, die das sogenannte Dysmorphie-Syndrom haben, die sich von Haus aus hässlich fühlen, obwohl sie an sich gar nicht hässlich sind, oder die immer den ästhetischen Chirurg wechseln, weil sie unzufrieden mit sich und selber sind, das ist dann ein psychologisches Problem. Deswegen arbeiten wir ja auch mit einem Psychologen zusammen. Das heißt, ich kann auch keine Ehe retten. Ich muss wirklich mich in den Patienten hineinfühlen und dann entscheiden, ob ich helfen kann. Denn ich ist ja das Schönste als Chirurg, und ich komme ja aus der Chirurgie, einem Patienten auch zu helfen. Und ästhetische Medizin ist auch helfen, dass man ihm mehr Selbstwertgefühl gibt. Und dementsprechend muss ein guter Schönheitschirurg nicht nur gut ausgebildet werden, 6 bis 8 Jahre ist die Grundausbildung, sondern er muss auch Psychologe und Künstler sein.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von den sogenannten äußeren Werten, also im Sinne von Aussehen. Können Sie sagen, nach den vielen, vielen Jahren, dass die inneren Werte eines Menschen gerade in einer Beziehung fast schon überhaupt keine Rolle mehr spielen, vor allen Dingen am Anfang?
Ja gut, das ist ja ein Problem unserer Gesellschaft. Und es ist ja so, dass viele eben mit sich und der Welt und mit der Politik und mit der Umwelt, mit dem Partner und mit allem unzufrieden sind. Und das hat sich in den letzten Jahren durch das Internet massiv verstärkt. Ich darf da ein Beispiel nennen. Ich bin ja Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin, und da hatten wir eine Untersuchung in Deutschland gemacht, dass etwa ein Viertel aller Mädchen zwischen 14 und 16 mit dem Aussehen unzufrieden sind und sich einen Gang zum Schönheitschirurgen überlegen. Das ist also eine komplette Fehlentwicklung. Und dann sieht man einfach, dass heute die Schule, die Familie, die Ausbildung nicht mehr die Werte vermittelt, die wir mal bekommen haben. Nicht? Auch vom Elternhaus.
Wer scheitert? Wer hat da versagt?
Ja, das hat unsere degenerative Gesellschaft hat das versagt, dass mein Elternhaus, ich wusste ja bis zum 18. Lebensjahr gar nicht, wie man das Wort Problem schreibt. Ich war auf dem Sportplatz in der Schule, war glücklich und zufrieden, aber heute durch die verschiedenen Einflüsse, gerade das Internet hat sehr viel zur Verunsicherung der Jugendlichen und der Kinder beigetragen, dass sie nur noch stundenweise am Handy sind und nicht mehr im Sport, nicht mehr Klavier spielen, keinen Sportverein mehr machen. Und das macht diese Jugendlichen natürlich auch krank. Also das Internet hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft sich in die falsche Richtung entwickelt.
Mit einem Buch ist die schön, die neue Lebensart. Pescetaria, ein schwieriges Wort. Kann man Schönheit essen?
Ja, Pescetaria habe ich ja auch durch einer meiner vielen Bücher habe ich ja ins Leben gerufen. Das heißt, dass man eben sich mediterran fischreich ernährt. Und ich bin jetzt kein Mensch, der gegen alles ist, aber die fischreiche Ernährung bedeutet ja auch, dass ich nach wie vor auch Käse essen kann. Die Wurst sollte man aus dem Kühlschrank entfernen, aber dass man einfach sich gesund ernährt und das ist dann letztendlich eine Schönheit von innen und ist sicherlich besser, diese Ernährung, die man zu Hause machen kann, als dass man Pillen schluckt.
Ist für Sie, wenn Sie jemanden sehen, zunächst einmal im Gesicht, später muss er sich wahrscheinlich auch noch ein Stück weit ausziehen, im Gesicht, können Sie da schon bestimmte Lebensmuster, Lebensverhaltensweisen ablesen?
Ja, ich sehe im Gesicht sehr viel ab, ob jemand glücklich ist, zufrieden ist, ob er Ausstrahlung hat, ob er extrovertiert ist oder entsprechend mit sich und Leben Probleme. Ich sehe sofort, ob einer raucht. Ich sehe sofort, ob einer sich schlecht ernährt, ob einer Sport treibt oder nicht Sport treibt. Übergewicht ist ja der Schönheitskiller Nummer eins. Nicht? Und da versuchen manche Leute mit so einer Abnehmspritze auf bequeme Art, aber doch dann auch gefährliche Art, sein Gewicht zu halten.
Zu dieser Abnehmspritze kommen wir noch, Herr Professor Mang, gerade wenn es um das Übergewicht geht. Wie definieren Sie es denn? Ist der BMI oder der Bauchumfang oder welchen Maßstab setzen Sie an, wo Sie sagen können, also jetzt ist bei dir die Grenze erreicht, weiter darf es nicht gehen?
Ja gut, Body Mass Index geht halt zwischen 18 und 25. 18 ist zu wenig, also ideal ist, wenn man so zwischen 22 und 25 hat. Und es kann aber durchaus sein, dass es auch 27 mal der Body Mass Index ist, aber wenn er über 30 ist, dann reden wir von leichtem Übergewicht und deswegen sollte man schon auf sein Gewicht achten und deswegen geht es ja um die ganze Ernährung, auch bei Kindern, weg von den Süßigkeiten, weg von schlechter Ernährung. Das heißt, das Problem ist natürlich auch, dass es heute den Familienverbund wie bei mir früher nicht mehr gibt. Das heißt, bei uns ist immer gekocht worden, die Mutter hat gekocht und es gab einmal Fleisch und zwar ein Hähnchen am Sonntag und sonst gab es kein Fleisch bei uns früher. Also ich bin sehr streng, aber liebevoll und leistungsorientiert erzogen worden. Und das Nächste ist ja auch, dass heute die Leistung nicht mehr honoriert wird. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Aber nochmal, um auf die Abnehmspritze zu kommen, also da bin ich kein Freund.
Kommen wir drauf. Herr Professor Mang, sind Sie der Meinung, dass gerade das, was Sie gesagt haben in Bezug auf die Ernährung schon im jungen Alter, beziehungsweise auch Warnungen im Sinne eines Schönheitswahns, welche Wirkung die Medien, Internet haben, dass das Teil auch eines Schulauftrags sein sollte?
Ja, mit Sicherheit. Es ist ja auch so, dass in der Schule auch schon mal die Ernährung falsch ist. Wir versuchen ja auch teilweise da gegenzusteuern und das ist unsere ganze Entwicklung. Wir haben früher in der Volksschule einen Apfel mitgenommen von zu Hause und vielleicht noch ein Butterbrot und dann war es das. Ja? Und dementsprechend geht ja die Fehlentwicklung unserer Jugendlichen schon in der Schule los und dementsprechend bin ich auch natürlich ein Freund vom Familienverbund. Vater und Mutter, die alleinerziehenden Mütter haben es sehr, sehr schwierig. Und da geht natürlich auch viel verloren mit gemeinsamer Mittags, Tisch und so weiter. Das ist ja alles im Familienverbund und das driftet zurzeit komplett auseinander hier.
Das sagt Professor Werner Mang, HNO-Facharzt und auch Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ihr Wort in Gottes Ohr, vor allen Dingen im Ohr der Wirtschaft, die könnte man fast meinen, die Politik in der Hand hat. Denn das, was Sie gesagt haben, kommt bei der Politik kaum an, aber bei der Wirtschaft garantiert nicht. Die wollen ja Geld verdienen.
Ja gut, also ich meine, ich bin ja ein Vertreter, ich bin ein sozialer Leistungsdemokrat. Das heißt, Leistung muss honoriert werden, bin an sich FDP-Mann und vielleicht in Bayern auch CSU mal. Aber auf jeden Fall ist es so, man muss eben auch den Mittelstand unterstützen. Die jetzige Politik fährt ja schon ein bisschen Deutschland an die Wand und wir haben zurzeit ganz schlechte Zeiten. Wir haben die schönsten Zeiten hinter uns und wenn die Politik nicht aufpasst, dann kriegen wir große Probleme in Deutschland und deswegen braucht es eben Leute, die wieder anpacken, die wieder positiv denken und zurzeit wird mir zu viel gejammert, auch in Europa zu viel gejammert und deswegen liegt Europa momentan ein bisschen medizinisch ausgedrückt auf der Intensivstation und da müssen wieder neue Köpfe her, die wieder Ausstrahlung haben, positive Dinge rüber. Man kriegt ja nur noch negative Nachrichten, wo wieder alles mal positiver wird.
Können negative, permanent negative Gedanken letztlich auch die äußere Erscheinung, Schönheit beeinflussen?
Ja, natürlich, das sieht man sofort. Wer mit sich privat und beruflich nur Probleme hat, der neigt natürlich mehr zu Falten. Und das sieht man im Laufe meiner vielen Jahrzehnte, die ich diesen Beruf ausübe, mit großer Leidenschaft. Für mich gibt es nichts Schöneres wie ästhetisch-plastische Chirurgie und hoffentlich kann ich das die nächsten 5 bis 10 Jahre noch ausführen, weil ich einfach wie ein Zehnkämpfer lebe, Sport treibe, gesund ernähre, gesunder Schlaf und deswegen ist es so, dass natürlich das Aussehen auch mit dem Lebenswandel zu tun hat.
Ganz kurz, bevor wir zu der Schönheitsspritze, Herr Professor, kommen, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind eigentlich ein FDP-Mann und dann, naja, hier ist immer in Bayern ein bisschen CSU, ist das auch dem geschuldet, dass die FDP jetzt im Landtag nicht mehr vertreten ist oder eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat?
Ja, natürlich bin ich traurig. Ich bin ja noch aufgewachsen zu Mendes-Zeiten, zu Genschers Zeiten und dann zu Genschers Zeiten, nicht? Das waren halt noch Charaktere und Politiker, aber heute sehe ich da auch keinen mit Charisma und deswegen muss man in Bayern wahrscheinlich dann CSU wählen.
Naja, wenn wir jetzt schon dabei sind, da doch ein bisschen politisieren, dann zu fragen, diese Koalition in Berlin, also SPD, die FDP und die Grünen und was man dann zurzeit dort dann sieht und wenn Sie das Verhalten der FDP von Herrn Lindner wohl an vorderster Front, wenn Sie das bewerten, wenn Sie die Absicht haben, den Mut dazu haben, wie stellen Sie sich insgesamt zu dem, was da oben gerade in Berlin abgeht?
Also ich finde es ein Trauerspiel und teilweise auch fehlende Kompetenz der Politiker und fehlende Weitsicht und letztendlich auch Zerstrittenheit. Also wenn die Ampel Charakter hätte, dann würde sie jetzt zurücktreten und Neuwahlen. Das fände ich das Beste momentan für Deutschland, weil das Herumgewurschtle finde ich furchtbar.
Was kommt denn danach?
Ja gut, ich nehme an, dass wir vielleicht danach wieder etwas leistungsorientierter sehen, denn der Mittelstand und die Wirtschaft hat ja große Probleme und ich glaube auch die Arbeiter und die einfachen Menschen sehen jetzt ein, dass doch Leistung wieder honoriert werden muss und dass wir mit der Migrationspolitik, mit der entsprechenden Verteilungspolitik auf die Dauer nicht glücklich werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir wieder etwas leistungsorientierter, konservativer, aber trotzdem sozial eingestellt bleiben.
Ist die Frage an Sie schon mal gerichtet worden, in die Politik zu gehen?
Ja, öfter schon. Westerwelle wollte mich ja in den Bundestag bringen. Westerwelle, ich war verfreundet mit Guido Westerwelle sehr und damals hat ja die FDP zu seiner Zeit über 15% mal gehabt und da wäre ich in Bayern Spitzenkandidat hätte ich werden können, aber das wäre nicht vereinbar gewesen mit der Klinik. Das ist ein Fulltime-Job, den man einfach nicht nebenbei machen kann. Und dann bin ich auch nicht der geeignete Politiker, weil ich bin undiplomatisch ehrlich und das ist schwierig in der Politik.
Ich fürchte, dass Sie damit recht haben, weil genau das ist in der Politik. Es wäre wünschenswert, aber ich denke, wenn jemand dann so auftreten würde, dann wäre sein Ende auch ganz schnell besiegelt. Unter Westerwelle war ja mal ein Werbeslogan, dass man 18% erreichen wollte. Wenn heute von der FDP Sie jemand fragen würde, wie würden Sie sich dann, lassen Sie die Klinik mal weg, wie würden Sie sich denn heute positionieren?
Ich würde mich heute nicht mehr politisch positionieren, weil momentan ich das schwierig sehe. Aber wenn, dann bin ich einer, der eben in der Mitte ist, konservativ in der Mitte, mit sicherlich so, dass ich auch die ganzen Arbeiter und die sozialen Dinge gut abdecken würde. Man kann auch in der Mitte sein und konservativ sein, leistungsorientiert sein und dabei die Schwachen nicht vergessen. Aber momentan ist einfach die Ampel zu zerstritten. Jeder macht, was er will und keiner kann irgendwelche Lösungen finden. Und das geht nicht.
Professor Werner Mang, HNO-Facharzt und auch Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie im Sonntag von Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag. Ich verlasse jetzt ganz bewusst ein bisschen mein Konzept. So oft kann man Sie ja auch nicht zum Interview bekommen. Umso dankbar bin ich, dass es heute Vormittag geklappt hat und bleibe bei diesem ersten Teil. In der zweiten Stunde dann doch noch ein bisschen mehr bei der Politik, verlasse ein bisschen jetzt die Schönheit. Die AfD, wo sehen Sie die AfD? Was bedeutet die AfD? Was ist die Ursache, dass es die AfD nach Ihrer Meinung überhaupt so stark im Moment gibt?
Ja, das ist natürlich ein Trauerspiel. Franz Josef Strauß, mit dem mein Vater auf der Jagd war, hat gesagt, neben der CSU keine Partei daneben. Und das ist der Grund, dass eben die Mitte versäumt hat, so viele Dinge zu machen, die Bürger nicht mehr verstehen. Und deswegen kann ich nur einen Appell an die SPD machen, an die CDU, CSU machen, dass sie die Mitte stärken und dass sie extrem gegen links und rechts, also alles, was an den Rändern ist, wäre mir am liebsten, wenn es das gar nicht mehr gäbe. Ja, sodass wir wieder auch mehr ein Drei- oder Vier-Parteien-System haben, wo wir die Schwachen berücksichtigen, die Jungen in Arbeit bringen, die Rentner, aber trotzdem den Mittelstand unterstützen. Den Mittelstand und den Motor unterstützen. Und ich glaube, das wäre eine vernünftige Regierung, damit eben diese radikalen Parteien nicht ausrufen. Ich sehe das sehr bedrohlich.
Ich bleibe bei der Frage dann trotzdem dann. Eine Politikerin, wo Sie sagen würden, das ist so, wie, gerade im Radio, jetzt versuchen die Menschen sich ja vorzustellen, was ist denn eigentlich schön? Gehen wir davon aus, dass die alle jetzt nicht unbedingt Botox oder Ähnliches sich haben spritzen lassen. Welche Politikerin würden Sie sagen, das kommt so ein bisschen vielleicht Richtung Grace Kelly, weil das haben Sie schon so oft gesagt.
Richtung Grace Kelly kommt niemand und da möchte ich mich schon mal zurückhalten, welche Politiker schön und nicht schön sind. Aber das Schönheitsideal war ja bis 1945 immer das Gleiche aus der Antike, David von Michelangelo, Venus von Milo. Und erst durch die Medien, durch Print- und TV-Medien hat sich das ja geändert. Nach dem Krieg kam die Brigitte Bardot mit vollen Lippen, große Brüste, dann kam die Quickie, haben wieder alle abgenommen, weil Magermodell, dann kam Claudia Schiffer, dann kam jetzt aus Internet Kim Kardashian und der Clan, wo viel operiert ist, wo alles operiert worden ist, Nase und so weiter, sogar der Po wurde dann modelliert. Aber das ist nicht unbedingt dann mein Ziel der Schönheit oder mein Vorstellung von Schönheit. Denn man muss auf dem Po nicht unbedingt ein Champagnerglas abstellen können. Es soll für mich alles harmonisch, natürlich und ästhetisch sein. Und das ist der Erfolg unserer Klinik. Wir haben fast ein Jahr Wartezeit auf Operationen. Da kommen die Leute weltweit hierher, weil sie wissen, dass sie hier entsprechend auch rekonstruktive Chirurgie bekommen. Und die genießen auch, Lindau. Da kommen die Leute aus China und bleiben 2-3 Wochen dann hier. Weil Sie sagen, das ist ja wunderbar hier.
Also das mit dem Champagnerglas möchten wir uns jetzt nicht vorstellen an dieser Stelle. Aber was mir schon auffällt, ist auch in dieser Sendung, dass bei Ihnen und Frage nach Schönheit fallen immer nur Frauennamen. Mittlerweile hat sich doch auch dieses in Richtung der männlichen Welt verschoben, dass auch hier der Ruf und der Drang nach Schönheit auch stärker geworden ist.
Ja gut, die Männerchirurgie, die nehmen zu. Die Männer, kurz Zahlen, im Jahre 2000 waren es gerade mal 5 bis 10%. Heute sind es zwischen 20% und 25% Männeranteil, die sich verschönern lassen, Tendenz steigend. Und die Männer machen es häufig auch, was ich jetzt sehe, was wir viel machen, Schlupflider, Trennsäcke, Fettabsaugung am Bauch, Manager, Ärzte, Rechtsanwälte, die mit 60 noch wirklich top fit sind. Man ist ja heute mit 70 so fit wie ein 50-Jähriger, und ein 50-Jähriger vor 60 Jahren hat ausgeschaut wie ein 70-Jähriger. Also man ist ja heute, wenn man sich gesund ernährt und viel Sport treibt, bleibt man ja lange fit.
Wenn ein Mann zu Ihnen kommt, hat er ein bisschen Fett, sage ich mal, und sagt, das will er weghaben. Sie saugen das dann ab und Sie fragen aber vorher, wie sein Leben so ist. Und dann gehört halt die Leberkäse immer mal dazu, der Schweinsbraten etc. etc. Müssen Sie ihm zwangsläufig nach dem Fett absaugen, er ist wahnsinnig zufrieden, dann auch noch ein paar Verhaltensregeln mitgeben?
Ja gut, das sage ich immer, wenn einer zum Fettabsaugen kommt, sage ich, das kann man heute machen. Die Fettabsaugung ist heute eine sichere, tolle Methode. Wir machen das jeden Tag, aber man muss dann anschließend schon auch ein bisschen Bauchtraining machen, Fitnesstraining machen und sich vernünftig ernähren. Man kann nicht alles dem Schönheitschirurgen überlassen. Und dementsprechend hören die Leute auch auf mich und das finde ich gut.
Dann hoffen wir, dass sie das auch lange tun, denn das ist ein ewiger Prozess, solange man wohl lebt. Wir kommen jetzt in unserer Sendung gemeinsam mit Professor Werner Mang hier in Lindau, HNO-Facharzt und auch der anerkannte Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, kommen wir zur sogenannten Abnehmspritze. Und ich habe mir das rausgesucht und lese das jetzt hier ab. Darunter versteht man in erster Linie ein Medikament, das heißt Liraglutid. Der Handelsname wäre hier Saxenda oder Semaglutid. Das ist bekannt unter Ozempic oder Wegovy. Das wurde ursprünglich zur Behandlung vom Typ 2 Diabetes entwickelt. Und dann hat man eben festgestellt, dass auch man dadurch abnehmen kann. Wie wirkt denn diese Spritze eigentlich jetzt nicht bei Diabetes Typ 2, sondern wie wirkt sie denn im Sinne des Abnehmens genau?
Ja gut, diese Spritze ist so, dass natürlich, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist sie für Diabeteskranke gemacht worden, und das muss man injizieren, das finde ich schon mal sehr aufwendig für den Patienten. Und jetzt ist eben herausgekommen, dass durch ein völlig verändertes Essverhalten, das heißt, dass also zentral auch im Gehirn dieses Essverhalten reduziert wird, man isst einfach weniger und hat weniger Hunger, dass dadurch eben es zur deutlichen Gewichtsabnahme kommen kann. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von solchen radikalen Methoden, sondern ich bin der Meinung, dass es auch die Leber mal schädigen kann, dass es auch zu psychischen Problemen kommen kann. Und wenn man es nicht dauernd spritzt, dann hat man den Jojo-Effekt, dann kann man wieder von vorne anfangen. Also für mich ist das eine Lifestyle-Injektion, aber wenn natürlich ein Elon Musk wiederum durchs Internet publiziert, er hat es genommen, oder Kim Kardashian, dann rennen alle hinterher. Das ist einfach der Fluch des Internets.
Da sind wir dann schon wieder, was wir in der ersten Stunde dann hatten, die Psyche, weil Sie ganz kurz beschrieben haben, dass eben diese Abnehmensspritze dem Hirn wohl suggeriert, dass man keinen Hunger hat, und dadurch, dass man keinen Hunger hat, isst man weniger, und weil man weniger isst, also weniger Kalorien, und dann nimmt man ab. Wenn die Psyche eines Menschen stark genug ist, dann braucht er die ja nicht, weil er die Disziplin hat, um zu sagen, naja, ich verbrauche 2500 Kalorien, esse nur 2000, mache das eben 3, 4, 5, 6 Wochen, dann nehme ich ab, denn das Abnehmen ist ja auch bekanntermaßen nur reine Mathematik. Dann klappt das auch.
So, das ist eine reine Mathematik, eine Kalorienüberprüfung, und dementsprechend ist es ja so, dass das Essverhalten ja eine Sucht sein kann, genauso wie Rauchen und Alkohol und Drogen. Also das heißt, dass man eben, wenn man diszipliniert ist und keine Esssucht hat, dass man dann schon entsprechend da abnehmen kann. Und das Ozempic ist ja praktisch nur für Leute, die jetzt es psychisch nicht schaffen.
Wäre die Politik hier nicht mehr gefordert, um das zu verhindern? Sie haben ja gerade auch von den Nebenwirkungen gesprochen, die es durchaus gibt. Aber da passiert relativ wenig, und der Weg hin zu diesen Spritzen, gut, die sind auch nicht gerade billig, ist relativ einfach. Müsste da mehr eingegriffen oder auch reguliert werden?
Also ich bin ja nicht unbedingt immer für Regulierung und für Einschritt und für Verbote, sondern ich bin eher, dass sich die Bevölkerung und die Menschheit wieder auf auf die wichtigen Sachen besinnt. Und das ist Gesundheit, Bewegung, gescheite Ernährung, Freude am Beruf und keine Stresssituationen im allgemeinen Leben. Das hängt ja alles damit zusammen. Diese Lifestyle-Geschichten, die Extremen, hängen ja alle mit unserer Gesellschaft auch zusammen, dass insgesamt die Gesellschaft so ein gewisses Unzufriedenheitsmoment in sich trägt. Und das ist dann auch letztendlich das, was wir auch politisch sehen, dass rechts und links plötzlich hochkommen. Das hängt da alles damit zusammen, weil das beginnt ja schon in der Schule, in der Kita, in der Ausbildung, wie ich später mich verhalte. Und unser Familienleben ist ja auch aus den Fugen geraten, komplett.
Was stimmt in unserer Gesellschaft nicht, dass es zu diesen Entwicklungen kommen konnte, wie Sie es gerade gesagt haben? Ja, nicht nur auf einem Gebiet, sondern auf vielen, vielen Gebieten, dass wir Situationen, Lebensweisen, Einstellungen nicht mehr im Griff haben. Woran liegt das?
Ja, ich sehe das immer, ich bin ja humanistische Ausbildung, ich sehe das so wie Untergang des Römischen Reiches, dass das den Leuten einfach den letzten 60, 70 Jahren zu gut gegangen ist.
Wollten Sie damit sagen, dass in der Erfahrung oder im Nachhinein die Geschichte uns gezeigt hat, dass Hochkulturen irgendwann alle nach unten und waren weg, wir als jetzige Hochkultur das gleiche Schicksal erleiden werden?
Ja, ich sehe das schon so. Ich sehe das schon ein bisschen einen Untergang der abendländischen Kultur, dass es uns einfach, dass wir einfach, wie das Römische Reich dann einfach zu gesättigt war, und dann kommen diese ganzen Extreme. Und ja gut, Europa liegt meiner Ansicht nach auf der Intensivstation. Schauen Sie nach USA, schauen Sie nach Indien, schauen Sie in die China. Das sind Länder, gerade wie China, die letztendlich genau diese Anschübe, diese Dynamik haben. Aber die vermisse ich in Deutschland. Und wenn das sich nicht ändert, bundes- und europaweit, dann sehe ich da ein bisschen schwarz für unsere abendländische Kultur.
Höre ich da ein bisschen raus, diesen einfachen Satz, weniger ist mehr, weniger Kalorien und schon klappt es besser mit dem Abnehmen. Weniger vielleicht Konsum insgesamt, vielleicht etwas weniger Wohlstand und wie wir gerade auch von Ihnen gehört haben, gehören all die Dinge letztlich auch zum Ausdruck einer gewissen Schönheit. Kommen wir dann wieder zurück zu dem, was auch normal ist, was eine normale Schönheit ist.
Ja, weniger ist mehr, das predige ich seit 30 Jahren in der Schönheitschirurgie, dass die vernünftige Schönheitschirurgie sehr wichtig ist, die ästhetische Chirurgie, aber weniger ist mehr, ist ja genauso auch im Konsum, im Essverhalten, im Alkohol, weniger ist immer besser und dass man auf dem Boden bleibt, verwurzelt bleibt.
Dazu, Herr Professor Mang, die Frage. Sie sind ein Mann, der sicher berechtigterweise sehr viel Geld verdient, sehr viel Geld hat einige Autos zum Beispiel. Wie geht denn der Werner Mang mit sich selbst um, mit seinem Konsumverhalten und dem, was wir gerade besprochen haben?
Ja, ich bin ein ganz bodenständiger Mensch. Meine Frau sagt schon immer, jetzt kauft er doch mal neue Kleidung oder wir machen mehr Reisen. Für mich sind heute noch 10 Euro viel Geld. Ich bin sehr liebevoll, sparsam und erzogen worden. Und natürlich sind wir einer der größten Grundbesitzer der Häuser auf der Insel. Man nennt mich ja auch den Restaurator vom Bodensee, weil ich viele alte Häuser der Stadt Lindau gekauft und saniert habe. Und dementsprechend bin ich aber auf dem Boden geblieben. Das ist ganz wichtig. Man sollte nicht abheben. Geld macht auch nicht unbedingt glücklich. Also am glücklichsten war ich, wo ich kein Geld hatte als Student, mit meinem alten VW Cabrio. Wenn man ganz nach oben kommt, wird die Luft auch dünner und da kommen wesentlich mehr Probleme auf einen zu. Und auch Reichtum macht Stress natürlich.
Herr Professor, wie sieht ein Tag bei Ihnen aus?
Ja gut, ich bin sehr diszipliniert. Ich stehe um 6:30 auf, dann trinke ich Pfefferminztee mit einer ganzen Zitrone ausgeprägt, eine Banane, dann fahre ich um 7:30 in die Klinik, um 8 bin ich im OP bis um 1 Uhr, dann 1 Uhr Mittagessen zu Hause, Mittagsschlaf und ab 3:30 wieder in der Klinik bis abends um 7 und dann treibe ich immer noch eine Stunde Sport am Abend. Also sehr diszipliniert, um 10 Uhr bin ich im Bett und um 11 schlafe ich dann bis um 6 hoffentlich immer schön durch. Und ja, das ist mein Tagesablauf und der macht mir jeden Tag Freude, weil jeden Tag ist ein schöner Tag.
Freie Tage dann mal, wo ganz einfach relaxen?
Ja, ich bin kein Toskana-Typ, ich bin auch kein Urlaubstyp. Mein Leben ist ja die Arbeit und der OP. Also ich sehe ja auch früh einige Chefärzte, die mit mir zusammen angefangen haben, die seit 10 Jahren Rente sind, dann Golf spielen und Rotwein trinken. Die schauen alle 10 Jahre älter aus wie ich. Denn Arbeit, glaube ich, hält mich jung. Der OP und die Arbeit hält mich jung. Ich sehe das immer wieder, dass mir das einfach Freude macht. Und was Freude macht, soll man eben möglichst lange machen. Solange der liebe Gott mir die Gesundheit gibt, werde ich operieren und tätig sein und bauen und Häuser restaurieren.
Wobei so ein Glas Rotwein kann ja schon mal ganz nett sein.
Ja gut, meine Mama hat ein Glas Rotwein am Abend getrunken und das genehme ich mir auch hin und wieder. Alles in Maßen, weniger ist mehr.
Damit sind wir wieder beim Satz zum Schluss. Herr Professor Mang, 10 Halbsätze, die Sie ergänzen. Sie können gerne auch zu jedem Satz noch ein bisschen was dazu sagen. Eine meiner stärksten Charaktereigenschaften ist?
Nicht nachtragend.
Und meine schwächste Charaktereigenschaft ist?
Undiplomatisch aufbrausend.
Sind Sie in Ihrem Leben, da muss ich jetzt kurz nachfragen, außerhalb dieser 10 Halbsätze, sind Sie mit dieser Charaktereigenschaft schon oft im Leben angeeckt? Ja. Haben Sie sich damit Freundschaften zerstört oder ähnliche Probleme bekommen?
Ja, natürlich. Jeder, der nach oben kommt und der polarisiert und der diese Eigenschaften hat, eckt natürlich an. Und da hat man oft Probleme, aber dann muss man das Gas rausnehmen und sich auch mal entschuldigen. Dann ist alles gut.
Von wem lassen Sie sich was sagen?
An sich von niemand.
Sind wir da? War das jetzt eine Bestätigung wieder des Undiplomatischen?
Kann man so ausdrücken, ja.
Okay. Alter bedeutet für mich?
Alter bedeutet für mich gar nichts, sondern für mich zählt nicht das numerische Alter, sondern nur das biologische. Und das entscheidet man immer selber, wie gut man drauf ist. Also Alter ist zwar nicht gut, ja, weil man natürlich irgendwann ein bisschen gebrechlicher wird, aber da kann man einiges dafür tun.
Das Gesundheitssystem in Deutschland ist?
Auf der Intensivstation.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist für mich?
Ja, schwierig. Hat eine schwierige Position und ich wünsche mir an sich schon eine Reform, eine gute Reform des Gesundheitssystems. Das fängt schon mit an, mit der Ausbildung der Ärzte. Ich halte es für völlig absurd, 1,0 Numerus Clausus zu haben, um Medizin zu studieren. Das ist schon mal der erste Fehler. Dadurch sterben die guten Chirurgen aus. Dann unser Kassenarztsystem muss reformiert werden und das Krankenhauswesen. Aber was jetzt momentan gemacht wird, halte ich nicht zielführend.
Letzte Frage. Falten sind für mich?
Ganz normal. Und wenn es mich extrem stört, wie meine Schlupflider Tränenfäcke, dann lasse ich mich mal von meinem Oberarzt operieren, aber momentan habe ich gar keine Zeit dazu.
Herr Professor, in der Klinik hat sich ja in den letzten Jahren auch bei Ihnen ein bisschen was geändert. Sie sagen zwar, noch lange wollen Sie operieren, aber innerhalb der Führung haben Sie schon eine Entscheidung getroffen, wo dann so ein bisschen rausklingt, ja, man muss auch daran denken, ein Unternehmen zu übergeben.
Ja, klar. Also es ist so, dass ich ja die Bodenseeklinik in den letzten 35 Jahren aufgebaut habe und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr stolz, dass meine Tochter Dr. Gloria Mang, die ist promoviert in München im Gesundheitsmanagement, dass sie jetzt in die Geschäftsführung der Bodenseeklinik kommt, sodass die nächsten 30 Jahre das auch erhalten bleibt. Und dann habe ich natürlich Top-Ärzte ausgebildet, die die Mang-Schule operieren, sodass auch hier meine Tochter das Management macht und das Finanzen und so weiter. Und das ist dann natürlich für mich, das Lebenswerk bleibt erhalten und das macht mich sehr stolz. Zu meinem 75. Geburtstag war das größte Geschenk.
Sagt Professor Werner Mang zu Gast im Sonntag. Vielen Dank, Herr Professor, für das Gespräch hier. Ihnen alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.
Dein Allgäu, dein Radio.